dann diesen zunächst theoretischen Vortrag halten, der zum Schluss eine praktische Wende kriegt. Ich gehe mit Karl Kraus davon aus, man kann über alles reden, aber nicht länger als 45 Minuten. Das heißt, das wäre so ein bisschen meine Zielmarke für den Vortragsteil, weil ich selber ja auch mehr davon habe und mehr lerne, wenn noch Zeit für die Diskussion bleibt. Wenn es eine Stunde wird, kann das auch passieren. Gut, Anlass für mich mit dem Utopie-Thema, sich zu beschäftigen, gibt es viele, sowohl theoretische als auch praktische Gründe. Theoretisch hatte ich davor ein Buch geschrieben über Staatskritik, das liegt auch da hinten aus. Da wurde ich am Ende dann immer gefragt, und jetzt nach Staat, Kapital, Patriarchat, wie geht es dann weiter? Das hat für mich diese Utopiefrage theoretisch interessant gemacht. Praktisch war ich drauf gekommen, weil ich zu der Zeit in Osnabrück Teil von der No-Lager-Gruppe in Osnabrück war. Wir haben Support organisiert für Leute aus dem Flüchtlingslager in der Nähe von Osnabrück. Ein sehr großes, 500 Leute. Es gab dann einen aktiven Kern von 50 Geflüchteten, die auch immer wieder Proteste organisiert haben. Und wenn wir mit denen diskutiert haben, warum sind bei diesen Protesten nur so 50, 100, 200 Leute da, konnten die natürlich immer sehr viele gute Gründe sagen, vor allem warum die anderen sich nicht trauen oder das schwierig ist, sich über verschiedene Sprachen hinweg zu organisieren oder überhaupt traumatisierte Leute in so einer beschissenen Lebenssituation dazu zu bringen, sich zu wehren. Sie haben aber für sich selber immer betont, dass es für sie wichtig sei, dass sie diejenigen sind, die was tun, weil sie davon ausgehen, dass sich das Grenzregime, das Abschieberegime und so weiter überwinden lassen. Also haben immer so dieses utopische Moment auch an ihrem Protest mit betont. Das war für mich der praktische Anstoß, mit diesem Utopiebegriff näher anzuschauen und da dieses kleine Büchlein zu machen. Das ist in der Theorie-Org-Reihe erschienen. Kennt die eine oder der andere vielleicht. Viele gute Einführungen zu Feminismus, Kapitalismuskritik und so weiter. Böse Zungen würden sagen, das ist die Basisliteratur für Linke, die keine Zeit zu lesen haben, die sich dann zum jeweiligen Thema die Komplettlösung für 10 Euro einkaufen können. Ob das in meinem Fall zum Thema Utopie eine Komplettlösung ist, würde ich nicht behaupten wollen, aber ich gebe es mal rum, wir könnten eben beide mal reinschauen. Der Aufbau des Vortrages ist auch an die Kapitel im Buch angelehnt. Das beginnt auch, surprise, surprise, mit einer Einleitung. Im Buch selber spielt die pädagogische Frage, Erziehung, auch ein schwieriger Begriff, Bildung, Selbstbildung, nicht die Hauptrolle. Das ist allgemeiner gehalten. Ich werde aber versuchen, das heute, eben auch weil es eine Einladung von den Falken ist, auf diese pädagogische Fragestellung hin zuzuspitzen. Ich werde gleich beginnen mit einem Teil, den habe ich unter die Frage gestellt, was ist Utopie? In welchen unterschiedlichen Formen begegnet uns das? Dann der theoretische Hauptteil des Buches, was für Funktionen hat utopisches Denken, warum macht es Sinn, sich damit zu beschäftigen. Bei 4 kommt so ein kleiner geschichtlicher Überblick, wo ich dann auch schon den Übergang mache zur pädagogischen Fragestellung im engeren Sinne. Bei 5 sind wir natürlich bei der Aktualität des Ganzen. Ich versuche das dann abschließend bei 6. nochmal zu bündeln und 7., weil die Frage ohnehin gestellt wird am Ende von solchen Vorträgen, stelle ich sie selber und gehe dann nochmal auf Möglichkeiten der Praxis ein unter der Fragestellung, was tun. Wie gesagt, als erstes die Formen des Utopischen. Ich habe das im Buch als Evolution der Utopie bezeichnet. Biologinnen weisen mich dann auch immer gerne darauf hin, dass das ein bisschen schief ist, aber es ist auch eine Metapher, die so viel besagen soll, wie sie, dass sich über die letzten Jahrhunderte durchaus die Sachen geändert haben, die wir gewöhnt sind, unter Utopie zu verstehen. Wenn man vom Wort her ausgeht, ist man ganz schnell bei diesem Herrn, dem Lord Kanzler Thomas Morus. Der hat 1516 einen Roman geschrieben namens Utopia. Utopia ist eine fiktive Insel, die in diesem Roman beschrieben wird, und hat das Wort Utopie quasi auch erstmal nur als Benennung dieser einen Insel in einem Roman vor 500 Jahren erfunden. Das werdet ihr gleich sehen, warum das interessant ist, weil dieser Utopiebegriff eine ganz erstaunliche Karriere gemacht hat in den letzten 500 Jahren. Ich habe die letzten Jahre dann nochmal so erlebt, dass da auch wieder ein gesteigertes Interesse dran besteht. Wie Georg schon gesagt hat, aus durchaus aktuellem Anlass, also bei den Protesten gegen den AfD-Parteitag in Köln gab es dieses große Banner: Nationalismus ist keine Alternative, die befreite Gesellschaft schon. Wenn man sowas wie befreite Gesellschaft mitnehmen will in die Kritik, ist man ganz schnell bei der Frage der Utopien, die für Morus tatsächlich erstmal so eine Art literarische Fingerübung war. Man merkt an ganz vielen Stellen in dem Roman, dass das England seiner Zeit eigentlich das heimliche Vorbild von Utopia ist, weil da genau die Sachen anders laufen auf Utopia, als es im England seiner Zeit der Fall gewesen ist. Zum Beispiel schreibt Morus zur Frage von Erziehung und Bildung in der Utopia von 1516 Folgendes: So werden doch alle Kinder auf Utopia in die Wissenschaften eingeweiht und ein großer Teil des Volkes, Männer wie Frauen, verwendet zeitlebens jene erwähnten Freistunden zu wissenschaftlicher Beschäftigung. Eine der Sachen, mit denen er sehr viel Anstoß erregt hat, zu der Zeit, als Bildung im Grunde noch ein Privileg der adligen Schichten war, und so eine Vorstellung, dass tatsächlich alle Kinder, Mädchen wie Jungen, zur Schule gehen könnten, in der historischen Situation völlig utopisch gewesen ist. Also in dieser Romanutopie von 1516, zu diesem einen Themenbereich, die allgemeine Schulpflicht und vor allem auch für Frauen. Man kann daran schon lernen, das merke ich auch häufiger, wenn ich in Seminaren, ich mache noch so einen Lehrauftrag in Gießen gelegentlich, mit Studierenden in der Utopia lese, finden die Utopie nicht. Also die lesen dann den Teil, auf Utopia werden die Regierenden in geheimer Abstimmung gewählt. Ja. Blätter weiter, wo ist denn da die Utopie? Das setzt natürlich den Gedankengang voraus, dass Utopien nicht Abbilder irgendeiner Zukunft sind, also es sind keine Prophezeiungen, das sind eben Wunsch- oder Zielvorstellungen einer bestimmten Zeit. So, in dem Sinne ist natürlich auch eine allgemeine Schulpflicht, eine Utopie von 1516. 500 Jahre später müsste man utopisch vielleicht eher über Befreiung von Schulpflicht und andere Formen des Lernens nachdenken. Das ist für mich nur eine wichtige Stelle, weil man daran halt auch erkennen kann, dass das Utopische ein dynamischer Begriff ist und immer abhängt von der Zeit, in der Leute sich darüber Gedanken machen. Nun könnte dieser Teil über die Form des Utopischen vorbei sein, wäre es dabei geblieben, dass eine Utopie haben bedeutet, in den Buchladen zu gehen und sich ein Buch zu kaufen. In der Tat sind auch seitdem unglaublich viele utopische Romane erschienen. Ich habe letztes Jahr für den DGB ein Utopie-Seminar gemacht auf Sylt, und da stand im Buchladen auch ein Exemplar der Syltopia. Es war eine Beschreibung von Sylt im Jahre 2050, vor allem ohne Touris, also sie sprengen diesen Bahndamm, um wieder ihre Ruhe zu haben. Auch da merkt man halt diesen Ursprungsort, das ist von einem Sylter geschrieben worden. Das heißt, diese Tradition der Romanutopie, wie ich das nenne, zieht sich quasi bis heute durch. Da würde ich auch Filme, Fernsehserien, große Teile der Science-Fiction im weitesten Sinne dazu zählen. Es passiert aber im 19. Jahrhundert etwas mit dem Begriff der Utopie, wo dieser Herr namens Charles Fourier nicht ganz unschuldig dran ist. Es sind immer exemplarische Beispiele für Entwicklungen und Strömungen, die ich hier versuche, möglichst knapp zu fassen. Fouriers Idee war es nämlich nicht, ein Buch zu schreiben, sondern sein Interesse war gerichtet auf Siedlungsprojekte. Also das, was wir da rechts sehen, ist ein Entwurf für, heute würden wir sagen, eine Kommune. So, in Fouriers Plänen genau für 1600 Leute, jeweils ein großer Bau, wo die gemeinsam mit gemeinsamen Produktionsmitteln in sozialer Gleichheit und Luxus leben können. Ist in der Tat so, dass in der Zeit eine ganze Reihe von diesen Siedlungsutopien auch umgesetzt wurden, häufig auf dem Gebiet der heutigen USA, also mit dieser eurozentristischen Perspektive, da wäre ja Platz, da wohnt ja niemand, wo dann Tausende von Leuten auch übergesiedelt sind, um solche Siedlungsutopien zu gründen, als zweite Form des utopischen. Fourier hatte die genannt Phalanstère in seinem Entwurf von 1808. Und auch für ihn spielt, was das Zusammenleben in diesen Phalanstères angeht, Erziehung eine Rolle. Er entwirft auch eine Bildungsutopie. Die unterscheidet sich dann schon deutlich von der von Morus. Zitat Fourier: Schon im zarten Alter wird das Kind Gefallen daran finden, alle Werkstätten seiner Phalanx zu durchstreifen, in den kleinen Werkstätten alle Arbeiten zu erlernen. Die Erziehung in den leidenschaftlichen Serien führt das Kind einzig durch den Anreiz des Vergnügens. Dies sollte das Ziel jeder Erziehung sein. Und ist der Ansatz, der dann auch in diesen Kommunegründungen oder wie ich das nenne, in diesen Siedlungsutopien ausprobiert wurde. Einerseits eine Erziehung oder Bildung durch Praxis. Also es wird betont, dass die Kinder sich die Werkstätten selber anschauen können und in dieser Vorstellung quasi auch so nebenbei lernen und vor allem durch den Anreiz des Vergnügens. Also Fourier ging davon aus, wir müssen nicht die Menschen passend machen für eine bessere Gesellschaft, sondern wir müssen die bessere Gesellschaft so gestalten, dass sie reizvoll ist und die Leidenschaften der Menschen in denen aufgehen können. Wir merken bei beiden Vorläufern noch, das ist nicht das, was wir vielleicht alterssprachlich unter Utopie verstehen, weil es in beiden Fällen noch nicht um Zukunft geht. Also für Morus ist es ein literarisches Projekt, für Fourier ist es ein an einem anderen Ort stattfindendes. Diese Wende von der Roman- und Siedlungsutopie zur Zukunftsutopie ist tatsächlich erst ein Kind des späten 19. und dann vor allem 20. Jahrhunderts, wo unterschiedliche politische Strömungen, Anarchistinnen, Sozialistinnen, Liberale, sich leidenschaftlich gerne gegenseitig vorwerfen, ihr jeweiliger Zukunftsentwurf wäre eine Utopie. Hat dann im 20. Jahrhundert zu einer interessanten philosophischen Debatte geführt, wo es das erste Mal darum ging, diesen Utopiebegriff von seinem schlechten Beigeschmack zu säubern, dass es was Unrealistisches wäre, indem dann nämlich argumentiert wird, dass Utopie quasi zu übersetzen wäre mit einem noch nicht, das sein könnte, wenn wir etwas dafür tun. Wie das bei so philosophischen Debatten ist, wird sich da immer sehr gerne gestritten und unterschiedliche Positionen stehen gegeneinander. Im Rückblick, das betone ich auch im Buch sehr gerne, haben wir natürlich den Luxus, auch ein wenig zu versuchen, solche Streitereien zu schlichten, beziehungsweise aus den Diskussionen das rauszunehmen, von dem wir glauben, dass es uns selber hilfreich und nützlich sein könnte, weil für nichts anderes sind Theorien da. Das sind aufgespeicherte Erfahrungen einer bestimmten Zeit, auf die wir zurückgreifen können. Aber wie gesagt, gerade typisch für so akademische Debatten ist, dass unterschiedliche Gedanken dann häufig im Streit miteinander entworfen werden. Jemand, der sich sehr gerne gestritten hat, ist der Philosoph Ernst Bloch, der auch bis heute noch eine gewisse Bekanntheit hat als Philosoph des Utopischen. Und er schlägt als eine Funktion oder als einen Sinn utopischen Denkens folgende Definition vor. Utopie ist nicht etwa Nonsens, sondern sie ist noch nicht, das ist dieser Zeitbegriff, im Sinne einer Möglichkeit, dass es sie geben könnte, wenn wir etwas dafür tun. Und das, was er beschreibt als die Funktion utopischen Denkens, sei eben eine solche Konkretion des Möglichen zu bewerkstelligen. Also konkret darüber nachzudenken, was wäre eigentlich technisch, sozial, gesellschaftlich machbar als den eigentlichen Kern des utopischen Denkens. Dagegen hat sich Gustav Landauer, libertärer Sozialist, ausgesprochen. Also es gibt da auch Briefwechsel, wo die sich gegenseitig vorwerfen, das stimmt gar nicht, Utopie ist was ganz anderes. Nämlich, so Landauer, Utopie sei die zu ihrer Reinheit destillierte Gestalt von Bestrebungen, die in keinem Fall zu ihrem Ziel führen, sondern immer nur zu einer neuen Topie. Den Begriff der Topie erfindet Landauer gleich mit. Topie nennt er immer einen bestimmten gegebenen gesellschaftlichen Zustand. Ich nehme jetzt mal die mittelalterliche Monarchie. Und dann beginnt bei ihm so ein weltgeschichtliches Froschhüpfen. Also jede Topie erzeugt eine Utopie, zum Beispiel eine parlamentarische Demokratie als Utopie, die dann verwirklicht wird irgendwann oder auch nicht, damit eine neue Topie bildet und eine neue Utopie erzeugt. Also für ihn ist das so eine Vorstellung, wie Geschichte sich vollzieht. Und das für ihn Interessante ist nicht nur, was denn möglich wäre, sondern vor allem auch, was die Leute wollen, worauf sich ihre Intention richtet. Meiner Meinung nach muss ich das überhaupt nicht widersprechen. So, die haben das halt nur als Definition gegeneinander gestellt. Für mich sind das alles Atome in diesem Bild, die um die Frage des Utopischen herum kreisen und die untereinander ergänzungsfähig sind. Das gilt, glaube ich, auch für die nächsten beiden Theoretiker zu der Zeit, in der diese Diskussion geführt wurde, vor allem zwischen 1907 und bis in die 1950er Jahre hinein ganz überwiegend Männer mit Krawatten.
Aber weil es keine Frauen gab oder weil die einfach nicht rezipiert wurden?
Es gibt ein paar, die dann häufig allerdings auch noch mehr Roman-Utopien geschrieben haben. Es wurde irgendwie leichter anerkannt. Auf Professuren, wo Leute die Ressourcen hatten, dicke Bücher zu schreiben, bist du zu der Zeit in der Weimarer Republik als Frau nicht gekommen. So, das war auch allein gesetzlich gar nicht möglich. So. Und dementsprechend schwierig, da tatsächlich auch so Gehör zu finden, dass du dann durch die Diskussion wahrgenommen wirst. Also es gibt paar wenige, aber auch keine zum Utopie-Thema spezifischen Werke von Frauen zu der Zeit. Insofern weiter mit einem Mann mit Krawatte und Hut, mit Max Horkheimer, der sogenannte Vater der kritischen Theorie, der eine dritte Funktion von Utopien für die maßgebendste hält. Sein Argument liest sich dann folgendermaßen von 1930. Utopie ist Kritik dessen, was ist und die Darstellung dessen, was sein soll. Ihre Bedeutung liegt wesentlich im ersten Moment beschlossen, also in der Kritik, in der negativen Abgrenzung, der Negation des Gegebenen, wo er sagt, viel wichtiger als die Frage, was möglich ist oder die Frage, was man will, ist der Punkt, dass sich die Utopie unterscheiden muss von dem Ist-Zustand. Wie gesagt, ich nehme das alles drei als unterschiedliche Bestandteile utopischen Denkens an. Also aus dem, was man ablehnt, aus der Kritik, kann ja auch sich die Intention ergeben, was man haben möchte. Und das legt wiederum die Frage nahe, was denn davon möglich oder umsetzbar ist zu einem gegebenen historischen Zeitpunkt. Ergänzen lässt sich das noch durch eine Beobachtung von Karl Mannheim, der 1929 ein großes Buch geschrieben hat, Ideologie und Utopie. Und Utopie da bestimmt als einen Fall, wenn geistige Konstruktionen kollektive Aktivitäten hervorrufen. Das heißt, für ihn genügt es nicht als ein theoretischer Akt, mögliches Besseres oder Kritikwürdiges zu bestimmen, sondern für ihn ist das Interessante am utopischen Denken, dass das eine Rückkopplung hat auf die Leute, die einer Utopie anhängen, in dem Sinne, dass es zur Motivation werden kann. So viel zur Theorie. Ich komme da im praktischen Teil auch noch wieder drauf zurück. Dieser praktische Teil soll jetzt trotzdem vor allem fokussieren auf Entwicklung in dem Verhältnis Utopie und Pädagogik im weitesten Sinne. Also benutzt diesen klassischen Begriff, meint damit aber sowohl bestimmte Vorstellungen von Erziehung als auch bestimmte Vorstellungen von Bildung oder Selbstbildung. Und zwar kann man da ausmachen, auch mit Blick aufs 20. Jahrhundert, drei verschiedene Situationen, in denen Leute dazu gearbeitet haben. Ein historischer Punkt wäre die Novemberrevolution von 1918, deren Jubiläum wir nächstes Jahr feiern. Also Beginn mit dem Matrosenaufstand in Kiel, der Zusammenbruch des Deutschen Kaiserreiches zum Ende des Ersten Weltkriegs und die daran anknüpfenden Bestrebungen, vor allem in der Arbeiterinnenbewegung, sich auch nach Rätemodellen zu organisieren und ganz praktisch so etwas anzugehen wie den Aufbau einer anderen Gesellschaft. Was dann, viele würden sagen, am Verrat der Sozialdemokratie, an internen Querelen, an der Beharrungskraft und auch der militärischen Stärke des Bestehenden gescheitert ist. Aber in dieser Situation fangen Leute an, sich Gedanken zu machen über etwas, was sie die Idee der sozialistischen Erziehung nennen, weil sie sich eben fragen, okay, wir sind jetzt in so einer revolutionären Situation, das heißt, es stehen gesellschaftliche Umwälzungen an. Wie können wir eigentlich junge Menschen darauf vorbereiten, nicht mehr im Kapitalismus zu leben, sondern in einer anderen Gesellschaft? Das wäre eine erste Station, die noch sehr getragen ist von dieser Naherwartung, linke Utopien ließen sich in absehbarer Zeit realisieren. Eine andere Situation, deren 50-jähriges Jubiläum wir nächstes Jahr feiern, das wird ein sehr nostalgisches Jahr. Ich halte die Nostalgie manchmal für den größten Feind der Utopie, aber zum Nachvollziehen von auch Ideengeschichte mögen sich solche Daten auch anbieten. Um 1968 herum gibt es dann viele Ansätze, die ich eher bündeln würde unter so einem Begriff von Gegenerziehung, wo dann auch davon ausgegangen wird, dass sich der Kapitalismus von dem Zustand einer offenen Unterdrückung weiterentwickelt hat zu so einem sehr manipulativen Gebilde, hat auch mit Sozialstaatlichkeit und dergleichen zu tun. Und was zu leisten wäre, sei eher eine Gegenerziehung gegen das Bestehende. Auch dafür habe ich euch ein Beispiel mitgebracht. Und die dritte Station wird dann mehr oder weniger die Gegenwart sein, die gerade nach dem Zusammenbruch des Staatssozialismus stattfindenden Krisen, die mit Globalisierung zu tun haben und Protesten und die Suche nach einer neuen Utopiefähigkeit in Gegenwartsphänomenen. Was auch eine interessante Sache ist, weil das 1918 und 1968 noch gar nicht die großen Fragen waren. Da gingen die Leute noch davon aus, selbstverständlich wollen die Leute und gerade die jungen Leute eine andere Gesellschaft. In aktuellen Diskussionen ist es dann eher verschoben dahin, wie so etwas wie Utopiefähigkeit überhaupt gelingen kann, wie man die erlangen kann, wie man das befördern könnte. Ähnlich wie bei meiner Evolution der Form von Utopie gehe ich nicht davon aus, dass das jeweils Jüngste unbedingt das Klügste sein muss. Das ist eh eine Entwicklung von Gedanken. Was wir davon für heute anwendbar halten, überlasse ich euch und der Diskussion, die ich zum Schluss noch mit einigen Beispielen anfeuern möchte. Komme ich trotzdem zur ersten Station. Da hat ein Genosse aus Österreich 1923 das Buch geschrieben, Neue Menschen, Gedanken über sozialistische Erziehung, wo überhaupt erstmal diese Idee stark gemacht wird, dass außerhalb der bürgerlichen Institutionen, Schulen und Universitäten und Ausbildung und dergleichen Versuche unternommen werden müssten, mit politischem Hintergrund erzieherisch tätig zu werden. Und für Max Adler sind da zwei Gedanken interessant. Auch wenn er versucht, diese Frage zu beantworten, was soll denn das sein, sozialistische Erziehung? Er sagte einerseits, worum es geht, ist die geistige Herauslösung der Kinder aus der alten Welt des Kapitalismus, in der sie geboren wurden, und die Vorbereitung für eine neue Welt, die sie aufbauen sollen. Das ist auch eine sehr normative Bestimmung. Die Gefahr des Autoritären, finde ich, beim Utopischen ist wichtig, die immer mitzudenken. Diese beiden Aspekte spiegeln für mich auch was wider, was in der theoretischen Debatte zu der Zeit virulent war. Das Merkmal der Kritik findet sich natürlich wieder in der Herauslösung. Die Kinder sollen in die Lage versetzt werden, ihre Umwelt und die gesellschaftlichen Verhältnisse hinterfragen zu können. Sie sollen sich aber auch Fähigkeiten aneignen, die sie befähigen würden, eine neue Welt aufzubauen. Wobei Adler tatsächlich an konkret die Menschen denkt, die zu der Zeit zwischen 6 und 16 Jahren sind, weil er davon ausgeht, wenn innerhalb der nächsten 5 Jahre die Revolution kommt, dann müssen die fit sein. So. Nicht nochmal so überrascht werden wie 1918, wo Revolution ist und keiner weiß, was er machen soll. Er geht aber auch davon aus, dass es umgekehrt eine wesentliche Rolle spielt, dass die Leute vorbereitet sind. Wenn er nämlich ausführt, es geht um eine Erziehung, die jene neue Gesellschaft auch in den Seelen der Menschen vorbereitet, da diese neue Gesellschaft sonst in ihrer Vorbereitung durch den ökonomischen Prozess bloß eine objektive Möglichkeit bleibt. Also er teilt dieses Kriterium von Bloch, das bei Utopien zu fragen ist nach dem, was bereits möglich ist. Die argumentieren da gerne mit technischem Fortschritt, möglicher Ersparnis von Arbeitszeit und dergleichen, hebt aber diesen Punkt hervor, nur weil etwas technisch möglich ist, passiert es nicht. So, das muss auch, ich nenne das etwas blumig, in den Seelen vorbereitet werden, die Leute müssen das aktiv machen. Das ist zu der Zeit auch ein hart umstrittener Punkt. Die gute Rosa Luxemburg, die hier bei euch versteckt an der Wand hängt, hat es strikt abgelehnt und hat immer dagegen argumentiert, im Grunde macht der Kapitalismus das selber. So, der gerät in die Krise, dann kippt er um, dann muss sich daraus naturgesetzlich, wie sie das meint, bei Marx gelesen zu haben, der Kommunismus entwickeln. Dagegen ist diese Argumentation der sozialistischen Erziehung ein Gegenpol. Wenn man nun fragt, wie haben die das praktisch gemacht, gibt es ein sehr berühmtes Beispiel, die Kinderrepublik Seekamp aus dem Jahre 1927. Das ist quasi auch die Tradition, in der die Falken bis heute noch stehen. Es gesagt wurde, okay, im demokratischen Sozialismus, wie die das damals genannt haben, kommt es darauf an, dass die Leute in der Lage sind, sich selber zu verwalten, selber Entscheidungen zu treffen, zu bestimmen, wie sie ihre Gesellschaft und ihre Umwelt gestalten wollen. Das ist das, was bei Erwachsenen in der Revolution passiert. Wenn Kinder das üben sollen, muss man ihnen dafür einen bestimmten Bereich geben. Und was sich dann etabliert hat, waren diese sogenannten Kinderrepubliken. Heute würden wir sagen Zeltlager. So, mit der Idee, da kann im geschützten Raum, da kommt quasi wieder dieser Fourierische Gedanke der Siedlungsutopie hinzu, ausprobiert werden, wie Bench sich eine neue Gesellschaft vorstellt. Ich hatte darauf hingewiesen, das ist etwas, wovon die Falken sagen würden, sie machen das bis heute. Da hat sich vor allem dieser Begriff Gegenwelterfahrung eingebürgert. Eingebürgert ist schlecht in dem Kontext. Hier ein Foto vom IFM-Camp 2017. Das mit der Gegenwelt ist mir tatsächlich wichtig, weil das ist eine nicht nur angenehme Erfahrung, auch für Kinder und Jugendliche. So, ich hatte eine Jugendliche dabei letztes Jahr im Zeltlager. Es war ein internationales Zeltlager. IFM heißt International Falcon Movement. Da waren also Leute aus 30 verschiedenen Ländern. Wir hatten ein gemeinsames Dorf mit Nicaragua, Falken aus dem Senegal und Falken aus Katalonien. Also Spanien, aber die legen großen Wert auf Katalonien. Und eine Mutter hatte ihrem Kind die Prämisse mitgegeben, sie solle nicht mit Ausländern reden. So, dachte ich auch. Interessant, dass die ihr Kind mitgeben. Unsere Zeltlager sind günstig. Weiter wird sie nicht drüber nachgedacht haben. Man konnte dem Kind den Konflikt anmerken in den 2 Wochen. Irgendwann hat es natürlich angefangen, mit ausländischen Kindern zu spielen. Und damit vielleicht tatsächlich auch so etwas wie eine Gegenwelterfahrung gemacht. Die sind gar nicht so, wie ihre lieben AfD-Eltern das zu Hause erzählen. Ist auch immer eine interessante Frage, wie man das dann wiederum unterstützen kann in der Alltagswelt des Kindes. Deshalb betone ich, dass Gegenwelterfahrung nicht Ferienkommunismus ist als reiner Urlaub, sondern das sind anstrengende Sachen. Also auch junge Macker, denen man erklären muss, dass die Jungs ja auch abwaschen, machen da einen anstrengenden Prozess durch. Aber hoffentlich einen, der im Sinne Adlers dazu beitragen kann, dass sie sich ein Stück weit auf so einen emanzipatorischen Weg begeben können, wenn sie das denn dann wollen. Wie gesagt, ging es in den 1920er Jahren, als das konzipiert wurde, explizit darum, Arbeiterinnenkinder auf den kommenden Sozialismus vorzubereiten. Dessen Ausbleiben ändert dann vieles und in dem Fall auch die Debatte über Utopie und Pädagogik, die dann vor allem tatsächlich so im Vorlauf und im Nachklang dieser 68er-Revolte wieder einsetzt. Herbert Marcuse hat dazu ein Buch geschrieben, Revolte und Konterrevolution 1972, wo er auch in einigen Kapiteln auf Aufgaben von Erziehung und Bildung eingeht.
Ja. Du hast ja jetzt quasi, was in 30 oder ungefähr 40 Jahre übersprungen.
Ja.
Hast du auch untersucht, was Utopie im Nationalsozialismus für eine Bedeutung hat?
Es gibt eine schöne Stelle in Mein Kampf, wo Hitler sagt, dass die Nazis damit nichts zu tun haben, weil das eine Idee wäre, die sich auf die Zukunft richtet. Während der Nationalsozialismus die Rückkehr zum Ursprung bedeutet. Also die haben zwar mit sehr modernen Mitteln auch gearbeitet, gerade in Propaganda und anderen technischen Punkten. Er zieht das aber sehr klar, indem er auch an die Stelle setzt, was für die Linken die Utopie ist, für uns der Mythos. Nämlich der Mythos des wahren deutschen Germanentums in deutschen Sümpfen und Wäldern, zu dem es quasi gelte, zurückzukehren. Das heißt, es gibt von der Seite tatsächlich nicht explizites Bestreben der Linken, diesen Begriff streitig zu machen. Ich würde schon sagen, dass dieser Mythos der Rückkehr häufig für die das einnimmt, was bei uns die Utopie wäre. Es gibt da eine sehr interessante Stelle auch bei Ernst Bloch, der besucht Anfang der 30er eine Podiumsdiskussion in Berlin zwischen einem Nazi und einem Kommunisten, die miteinander diskutieren, das ist Wahlkampf, ne? Der Nazi lässt den Kommunisten anfangen, der referiert den tendenziellen Fall der Profitrate und erklärt die Wirtschaftskrise und beendet damit auch seinen Vortrag. Und der Nazi macht genau da weiter, so, indem man nämlich sagt, was wir gesehen haben, ist die Gemeinsamkeit von Kapitalismus und Kommunismus. Die reden immer alle nur über Statistiken und Zahlen. Ich aber verspreche euch die Volksgemeinschaft und die Wiederherstellung der Volksgemeinschaft. Tosender Applaus für den Nazi. So. Und was Bloch da schreibt in seinem Kommentar zu diesem Erlebnis, der schreibt eh sehr gerne in Anekdoten, ist, der Kommunist hat alles richtig gemacht. Das ist der Anfang, den Leuten kritisch zu erklären, was passiert. Wenn man aber auslässt, wo das eigentlich hinführen soll, die eigene Kritik, also gibt es ja bei Marx auch den freien Verein freier Menschen und jedem nach seinen Bedürfnissen, jede nach ihren Fähigkeiten. Wenn man das unausgeführt lässt, überlässt es man der Gegenseite, die dann mit ihrem Volksgemeinschaftsmythos oder heute die AfD mit ihrem früher war alles besser, als es noch nicht so viele Migrantinnen gab, eben genau in den Köpfen möglicherweise die Stelle mit dem Mythos besetzt, die für die Utopie relevant wäre. Deshalb auch so Blochs Argument, was er gemacht hat, ist richtig, was er unterlassen hat, ist falsch. Um mit Marcuse weiterzumachen, auch ein guter Freund von Ernst Bloch, für ihn stellt sich das schwieriger da in den 70er Jahren. Er sagt so, diese Arbeiterinnenbewegung, von der man es eigentlich erwartet hätte, hat die Revolution nicht gemacht, sondern sich umgekehrt einbinden lassen in National- und Sozialstaat. War auch durchaus ansprechbar für das Schlimmere und Schlimmste, was du angesprochen hast. Und damit würde sich auch die Aufgabe von Erziehung verschieben. Bei ihm liest sich das dann auch gerade als Kommentar zur Vorstellung in der Zeit, jetzt müsste aber aus der Spontanität der Revolte heraus der neue Mensch hervorsteigen, und das sieht er kritisch. Zitat, die primäre Befreiung kann nicht spontan sein, weil solche Spontanität nur die Werte und Ziele des etablierten Systems zum Inhalt hätte. Selbstbefreiung bedeutet Selbsterziehung, der aber Erziehung durch andere vorausgeht. Die bereits Gebildeten sind verpflichtet, ihr Wissen dazu zu verwenden, anderen Menschen zu helfen, ihre Fähigkeiten zu realisieren und zu genießen. Jede wirkliche Erziehung ist politische Erziehung. Die intensive Schulung und Manipulation der Menschen erfordert eine intensive Gegenerziehung. Kein radikaler gesellschaftlicher Wandel ohne radikalen Wandel der Individuen, die seine Träger sind. Der letzte Teil ist bekannt. Neu und auch so aus Projekten gezogen ist tatsächlich die Beobachtung, wie mit dieser Frage von Manipulation umzugehen ist. Also Marcuse war unter anderem beteiligt an so Projekten, wo Studierende Heimkindern geholfen haben, abzuhauen. Das Heimsystem muss man sich da als ein ziemlich schreckliches vorstellen, noch bis weit in die 70er Jahre, ohne zu behaupten zu wollen, dass das heute wesentlich besser ist und Heimunterbringung unproblematisch. Aber da waren einige von seinen Studierenden sehr enttäuscht, weil die hatten gedacht, man hilft diesen Heimkindern da rauszukommen und dann werden die Revolutionärinnen aus Dankbarkeit oder weil sie halt verstanden haben, was das Problem ist. Und in einigen Ausreißerkommunen war dann eher die Beschreibung, dass diese Heimkinder dann sich aus der Gruppenkasse bedienen und damit abhauen, um sich Schnaps und Zigaretten zu kaufen oder so. Und dieses natürliche Solidaritätsgefühl, was ja eh gerne in Kinder und Jugendliche reinprojiziert war, sich eben nicht einstellt, sondern die sich eher spontan nach den Werten verhalten haben, die sie halt vielleicht kennen. Ist auch nachvollziehbar, wenn mir bestimmte Luxusgegenstände vorenthalten werden, dann eigne ich mir die halt an. Ich habe auch gelernt, wie das geht mit Ellenbogen. Dagegen dieses Argument, der Gegenerziehung quasi, dass man nicht allein auf diese Spontaneität setzt, sondern dass es auch Aufgabe sein kann. Marcuse denkt da wahrscheinlich tatsächlich überwiegend an seine Studierenden, die bereits Gebildeten, denen er die Pflicht auflegt, ihr Wissen auch weiterzugeben und anderen Menschen zu helfen. Mir ist pädagogisch diese Funktion des Helfens wichtig. Beim Falken ist es auch so, dass wir bei den Zeltlagern nicht Betreuende oder Teamer haben, sondern Helfende. So, um die wiederum auch daran zu erinnern, dass ihre Rolle nicht ist, die Leute kadermäßig zu drillen, so, sondern vielleicht was zu leisten, was hier auch als eine Utopie von Bildung drinsteckt, die ein bisschen an diesen Fourierischen Gedanken des Anreizes erinnert, nämlich zu helfen, ihre eigenen Fähigkeiten zu realisieren und zu genießen. Also dass das eine unterstützende Geschichte ist, die aber damit umgehen muss, dass die Leute eben nicht als Arbeiterkinder natürliche Revolutionärinnen sind, sondern ebenso Manipulationen ausgesetzt werden. Bei unserem letzten Sommerzeltlager hatten wir da einen sehr schönen Workshop. Ich weiß nicht, ob ihr diese Plakatreihe kennt, was wir an der Schule falsch finden. Gibt es als Aufkleber und als Plakat von einer Gruppe, die nennt sich Kinderrechtszänker. Das sind so 12 Punkte zur Kritik an heutigen Schulformen. Das lässt sich wunderbar auch mit jüngeren Jugendlichen und älteren Kindern machen. Das ist deren eigener Erfahrungsbereich und mit denen darüber zu diskutieren, auch warum sie möglicherweise Angst haben vor der Schule und warum das nicht an ihnen liegt und nicht ihre Schuld ist. Das wäre so ein Beispiel, was mir dazu einfällt, wie Gegenerziehung praktisch werden könnte. Um jetzt den Sprung zum Heute zu machen und zu einem Ende zu kommen, auch wenn ich doch ein bisschen länger brauchen werde. Wie gesagt, für Max Adler war selbstverständlich, dass die Arbeiterinnen Jugendsozialismus will. Die müssen nur vorbereitet werden, wie man den macht. Für Herbert Marcuse war auch in den 60ern klar, dass die revoltierende Jugend aus dem Kapitalismus heraus will, das utopische ein historischer Imperativ ist. Beide Ansätze, sowohl theoretisch als auch in den jeweiligen Bewegungen, haben sicherlich eine Menge erreicht, aber wahrscheinlich nicht das, was sie wollten, sonst müssten wir nicht hier sitzen, sondern wäre ein historisches Seminarrückblick auf den Kapitalismus. Dass es heute eher schwierig geworden ist, darüber hat Oskar Negt aus Hannover 2002 ein Buch geschrieben, Kindheit und Schule in einer Welt des Umbruchs, wo es auch ganz massiv um die Frage von Utopieverlust und Utopiefähigkeit geht, wenn man das eben nicht voraussetzen kann. Oskar Negt lebt noch, die Lebenden sind bei mir immer in Farbe, die Toten sind schwarz-weiß. Daran kann ich mir das im Zweifel auch merken. Es ist hier, glaube ich, auch eine Veranstaltung, wo auf dem Bundeskongress der Falken darüber geredet hat. Und sein Kernargument ist das Folgende, was ich ganz interessant finde. Wer über Verluste, die er erlitten hat, nicht trauern kann oder errungene Erfolge nicht erinnert, hat auch keine Kraft zur Utopie. Soziales Gedächtnis und Utopiefähigkeit sind zwei Seiten derselben Sache. Das soziale Gedächtnis setzt den Blick frei für zukünftige Konstruktionen und für eine politische Gegenwartsbewältigung. Erfahrene eigene Lebensgeschichte in Lernprozessen weiterzuführen, die einen Begriff von allgemeiner Geschichte vermitteln, wäre daher der Weg, sich historische Kompetenz anzueignen. Ja?
Heißt du auf dem Weg, dass nur auf Personen bezogen oder auch politische Bewegungen, Strömungen und Organisationen?
Die aus Personen bestehen, aber er wird es auch auf der Ebene durchaus betrachten. Mir ist klar geworden, was er damit meint, als mir eine Freundin so ein Band Quellen geschickt hat. Die wurden gefunden in Hamburg, in der Unibibliothek in einem Koffer. Und zwar waren das Spitzelberichte. Spitzelberichte von Polizeibeamten, die in Hamburger Arbeiterkneipen rumhängen sollten, um aufzuschreiben, was die Leute so reden. So. Und die müssen sich sehr gelangweilt haben, weil da waren dann immer wieder so Notizen, schon wieder nur über den Zukunftsstaat geredet. Ich fand wiederum interessant, was die in den Berichten geschrieben haben, was die Leute in den Kneipen daran spannend fanden. Weil die haben wirklich in so einer Perspektive geredet, ob schon ihre Enkel oder erst ihre Urenkel. Das waren Quellen aus den 1880er, 1890er Jahren, den Kapitalismus überwunden haben werden und wo man gerade steht auf dem Weg. Und die zitieren dann halt auch so Leute, die dann erzählen, ja, der Opa musste noch 16 Stunden in die Fabrik, ich muss nur 12 Stunden in die Fabrik, wahrscheinlich müssen meine Kinder nur 8 Stunden in die Fabrik und den Enkeln gehört sie dann. Also so ein Generationenentwurf, der, glaube ich, tatsächlich mit dem zu tun hat, was der NIKT historische Kompetenz nennt. Mein erschreckendes Ergebnis von der anderen Seite war, da hatte ich an der Realschule auch einen Workshop Utopie machen sollen, an so einem AG-Tag. Ganz viele kannten das Wort Utopie nicht. Dann habe ich gesagt, ja, da geht es um Zukunft. Und dann haben aber tatsächlich von den 15 Leuten 5 gefragt, was Zukunft ist. So. Und da kann man leicht drüber lachen, aber ich kann das verstehen. So. Die haben sich das dann versucht zu sortieren. Natürlich kannten die früher und später, also die wussten, was Zeit ist. Ne? Die kannten, früher war ich ein Kind, später bin ich arbeitslos, hatte eine so als Bonmorda reingegeben, das werde ich nicht vergessen. Oder sie kannten, letztes Jahr waren wir da im Urlaub, nächstes Jahr gehen wir da in Urlaub oder so. Das war für die ein Begriff. So. Ich habe auch eine Weile gebraucht, um zu verstehen, warum Zukunft für die unglaublich abstrakt ist. So. Die haben dann auch so zurückgefragt, du meinst also, es kann etwas passieren, dass Sachen sich für alle Menschen ändern? Fragezeichen. War denen nicht geläufig, tatsächlich. So. Und muss es aus der Lebenswelt per se auch nicht sein. So. Will ich denen gar nicht unterstellen, dass die jetzt irgendwie zu blöd gewesen wären. Betont aber, was das bedeutet, auch für Utopiefähigkeit, auf so eine Art historisch denken zu können und sowas dann halt auch zu wissen. So. Also ich habe das häufig erlebt bei Sachen, die ich für die Gewerkschaften gemacht habe, da wird es immer vermittelt. Der 8-Stunden-Tag war 1830 als Forderung eine Utopie. 1918, zack, knappes Jahrhundert später gibt es dann schon das Gesetz. Infolge von der Novemberrevolution. Und wenn man das verlängert, müssten wir eigentlich drüber reden, warum wir in den letzten 100 Jahren nicht weitergekommen sind, sondern bestenfalls immer noch da stehen. So. Aber der Skandal des 8-Stunden-Tags erschließt sich eben wirklich nur, wenn man sowas in längerfristigen Perspektiven denken kann. Und dann gewinnt man auch ein Gefühl dafür, wie sich Utopien verwirklichen. Also ich habe letztens mit einem Genossen diskutiert, der war aktiv in den 70ern in der Schwulenbewegung, der gesagt hat, für ihn habe sich eine Utopie verwirklicht mit der Homo-Ehe, so spießig er die auch findet. Einfach vor dem Kontext, der ist in den 70ern im Knast gewesen, wegen der Beziehung zum Mann. Jetzt ist es legalisiert und für ihn war das so, zack, nur 40 Jahre. Der war aber auch schon älter, also muss in gewissen Zeiträumen denken lernen, damit auch dieser Utopiebegriff an Unrealistischem verliert. So. Ähnlich wie ja am Anfang mit Morus, allgemeine Schulpflicht als Utopie 1516, zack, 300 Jahre später, über das Zack müssen wir reden. Ich glaube, in den Familien, aus denen die kamen, war das so. Und das ist halt auch, will ich gleich versuchen, noch ein Beispiel zu geben, wie man das vielleicht aufbrechen kann. Aber du wolltest noch was sagen.
Ja, ich es gab eine Studie vom Kinderschutzbund, wo sie Kinder im Kindergarten gefragt haben, gab es auch schon hier gesagt, haben, das Ziel ist Hartz IV-Empfänger. Die Elterngeneration und auch zum Teil die Großelterngeneration hat aus diesem aus dieser sozialen Armut nicht rausgekommen bin. Und ich glaube, es ist da nicht Generationsfrage, sondern eher eine Klassenfrage. Es ist einfach wenig Erfahrung gemacht haben, wenn man sich noch so sehr abruppelt, man bleibt halt auf Sozialhilfe stehen, dann hast du halt kein Zukunftsentwurf von sich hocharbeiten, sozialen Mobilität.
Deshalb habe ich auch sowohl wer über Verluste, die er erlitten hat, als auch errungene Erfolge mit reingenommen. Weil das ist halt tatsächlich eine Erzählung. Ne? Und auch, was ich gerade zitiert hatte aus diesen Polizeispitzelberichten, schreibt sich halt fort. Ne? Wenn die es schon geschafft haben, sich von dem 16-Stunden-Tag auf den 12-Stunden-Tag runterzustreiken, dann geht auch der 8-Stunden-Tag und dann geht auch irgendwann der Kommunismus. Aber das sind halt fortgeführte Linien, die möglicherweise dabei helfen, Utopiefähigkeit zu entwickeln. Es braucht noch mehr dafür. In der Theorie von Oskar Negt sind es 5 Punkte, weil ich finde, das kann man auch alles noch vermitteln mit diesen Vorbereitungs- und Gegenerziehungsgedanken. Negt meint halt für heute, seien es speziell folgende 5 Sachen, was sowohl Erziehung als auch Bildung, also Erziehung, was man anderen hilft, selbst wenn da immer drinsteckt, die Vorstellung, man will irgendjemand wohin ziehen, kann man sich streiten, ob das der geeignete Begriff ist. Aber es betrifft auf jeden Fall auch die Selbstbildung. Die Grundlagenkompetenz bei ihm ist Zusammenhang herstellen, weil er behauptet, es liegt nicht an den einzelnen Informationen, die angeboten werden, sondern ist der mangelnde Zusammenhang. Was Linke häufig dachten, die Leute warten auf unsere Flugblätter, damit wir ihnen Informationen geben, mag richtig sein, ist aber mindestens erst die halbe Sache, denn gerade in diesem digitalen Zeitalter, die Informationen sind da. Tatsächlich könnten die Leute statt Katzenvideos so ziemlich alles über andere über die Welt auch erfahren. Bei YouTube. Die Motivation dafür müsste halt daran liegen, tatsächlich bestimmte Sachen auch überhaupt in Zusammenhängen wahrzunehmen und in der Lage sein, Zusammenhänge zu sehen, die dann auch in so einer Infoflut möglicherweise untergehen können. Einzelne Bereiche, die er nennt, die da interessant wären, sind Identitätskompetenz, also der Zusammenhang Biografie, Gesellschaft. Da finde ich diese Mehrgenerationen-Arbeitslosigkeit ein gutes Beispiel. Technologiekompetenz, die alte Bloch'sche Frage, was wäre denn möglich? Also wir können heute wissen, dass dieser Planet in der Lage ist, 9 bis 12 Milliarden Menschen mit Lebensmitteln zu versorgen heute. Man muss dann halt Zusammenhänge herstellen, warum passiert es nicht, warum hungern Leute trotzdem, während es anderswo Überflussgesellschaften gibt. Das erschließt sich aus der Datenmenge noch nicht. Das muss man sich als Konkretion erarbeiten. Überhaupt an gesellschaftliche Verhältnisse die Frage stellen zu können, wie wollen wir leben? Also eine Gerechtigkeitskompetenz zu entwickeln. Natürlich auch eine Ökologiekompetenz, Zusammenhang Mensch-Natur, um auch so technokratische Irrwege von Machbarkeitsutopien kritisch mit bearbeiten oder ausschließen zu können. Und schlussendlich das, worauf ich mich heute vor allem konzentriere, das Beispiel Utopiekompetenz, Zusammenhang gestern, heute Morgen. Und da hat eine Genossin auf dem letzten Zeltlager einen ganz wunderbaren Workshop gemacht, also durchaus auch theoretisch unterfüttert, wenn Utopie umfassende Veränderungen meint und Utopiefähigkeit, die Kompetenz, Zusammenhänge zu sehen, wie kann ich das mit jungen Menschen einüben. Sie hatte dann einen Workshop gemacht, der hieß nicht Soziales Gedächtnis und Utopiefähigkeit, wann laufen ja die Jugendlichen weg. So, die hat halt tatsächlich was angeboten nur für Mädchen und junge Frauen zwischen 12 und 17 zur Geschichte feministischer Utopien. Und zwar hatte die den ganzen Stapel von Karten dahingelegt, die werdet ihr gleich sehen, mit bestimmten Ereignissen. Und die Aufgabe war, in einem ersten Schritt diese Ereignisse zu sortieren. Wann könnte das passiert sein? Also jeweils auf der Rückseite war die Jahreszahl mit der Lösung. Um in einem zweiten Schritt utopische Ereignisse weiterzuspinnen. Aber quasi genau diese Kombination zu machen, die Nick theoretisch erarbeitet hat, aus seinen Erfahrungen wieder zu übersetzen in Erfahrungen für andere Leute. Die sind jetzt schon in der richtigen historischen Reihenfolge sortiert. Also wir haben da, Mädchen dürfen Abitur machen, Frauen dürfen studieren, Frauen dürfen einer Partei angehören, Wahlrecht für Frauen, Frauen und Männer sind gleichberechtigt, die Klammer ist wichtig im Grundgesetz. Und dann halt auch zugeordnet per Umdrehen 1896, Mädchen dürfen Abitur machen. 1918 in Deutschland, das muss man natürlich auch immer dazu sagen, Utopien sind nicht nur historisch verortet, sondern auch lokal. Also es gibt durchaus auch noch Gegenden, wo Moros Schulpflicht von 1516 vielleicht noch eine Utopie wäre. Grundgesetz, klar, 1949. Ich habe leider keine Fotos mit von der ursprünglichen Sortierung. Die war bei den Teilnehmern im Workshop ein bisschen anders. Aber vieles konnten sie sich tatsächlich auch erarbeiten und zuordnen. Bei den Karten gab es große Verschiebungen. Bei Frauen dürfen ein Bankkonto eröffnen, Rente für Frauen, Frauen und Mädchen dürfen Fußball spielen, Abtreibung ist straffrei, aber noch nicht erlaubt. Männer dürfen ihre Frauen nicht mehr vergewaltigen. Das wurde weitaus früher gesetzt, als es gesetzlich der Fall ist. Ähnlich wie die Abtreibungsstraffreiheit 1974, das Gesetz gegen Vergewaltigung in der Ehe 1997. Und klar, die Idee bei der ganzen Sache war, den so einen Eindruck von Sachen zu vermitteln, die bereits erkämpft worden sind von feministischen Bewegungen vor ihnen, um das dann weiterdenken zu können. Männer und Frauen bekommen beim selben Job gleich viel Geld. Ehe für alle. Das ist ein bisschen interessant, weil die hatten das als Utopiekarte aufgeschrieben. Die waren auch nicht vorgefertigt, sondern die haben danach sich Zeit genommen, sich einen schönen Platz im Schatten zu suchen und selber Sachen aufzuschreiben. Wenn das alles schon passiert ist, wie geht es dann weiter? Das ging dann doch relativ schnell. Frauen dürfen oben ohne rumlaufen. Die Pille für den Mann frei verkäuflich und freier Verkauf der Pille danach. So, das, also durchaus auch alles noch, wie man ja an der Ehe für alle sieht, vielleicht so kurz- bis mittelfristige Utopien. Aber da wäre Geschichte auch zu linear gedacht, wenn wir jetzt annehmen würden, wir könnten immer genau bestimmen, ob das jetzt eine 30 Jahre Utopie ist oder eine 100 Jahre Utopie. Der Mensch, den ich vorhin erwähnt habe, aus der Schulenbewegung, wusste nicht, dass seins mit der Straffreiheit fürs homosexuelle Leben nur eine 40 Jahre Utopie ist. Der hätte auch damit rechnen können, dass das vielleicht eine 200 Jahre Utopie ist oder eine 100 Jahre Utopie wie die vom 8-Stunden-Tag. Das wäre dann im Einzelnen zu diskutieren. Aber ich finde das ein ganz interessantes Beispiel, wie man versuchen kann, aus dem, was Negt historische Kompetenz nennt, in so einer Workshop-Form, die man auf dem Zeltlager machen kann, die Leute dabei zu unterstützen, so etwas wie Utopiefähigkeit zu entwickeln. Abschließend noch ein paar weitere kürzere Beispiele. Das ist auch meine letzte Folie. Ich rede auch schon eine ganze Weile. Am Anfang des letzten Zeltlagers, das war in Italien dieses Jahr im Sommer, gab es einen Workshop, wo die Teilnehmenden selber verschiedene Modelle durchdiskutiert haben, wie sie denn Entscheidungen fällen könnten. Also im Hintergrund seht ihr so einmal das Modell Plenum. Alle Leute kommen zum Zeltlagerrat und nehmen da teil. Das war ein Zeltlager von 50 Leuten. Oder das Modell Delegierte. Jede Achterzeltgruppe wählt mindestens 2 Delegierte, mindestens eine Person muss weiblich sein. Und die tragen dann so die Ideen aus den Gruppen zusammen und versuchen Lösungen zu finden, die dann wieder zurückzugeben. Da kamen auch Jugendliche, warum machen wir nicht eine Monarchie? So, oder so, die probieren da halt diverse Sachen mal durch. So, wo es mir auch gar nicht so wichtig ist, ob die jetzt den perfekten Rätekommunismus erfinden oder nicht, sondern was ich glaube, was daran überhaupt Utopiefähigkeit fördern kann, ist, dass sie mal vor der Frage stehen, wie wollen wir hier eigentlich Entscheidungen fällen und dann eben auch Sachen ausprobieren. Also da ist das durchaus auch noch dieser Kinderrepubliken-Idee verpflichtet. Natürlich gehört zu moderner Praxis auch, dass du nicht die ganze Zeit nur Workshop machst und Inhalt, so, sondern auch praktische Sachen. Abgesehen von Spielen gehörte hier dazu, dass sie zur Begrüßung der später eintreffenden Falken aus den anderen Ländern so ein Begrüßungstor bauen wollten, weil sie so diese Friedensfahne gefunden hatten. Das stand nicht so wirklich gut, also mussten es auch wieder runternehmen beim ersten Sturm. Aber es gehört, glaube ich, auch dazu, bei solchen Sachen in dieser beratenden Funktion als Helfende schon mitzuwirken. Also auch bei solchen Sachen kannst du Konkurrenzverhalten versuchen rauszunehmen und sei es durch Vorleben oder dann auch, weil wir gerade bei feministischer Erziehung waren, manchmal musstest du halt auch den Jungs nachdrücklicher sagen, dass sie den Hammer auch mal an die Mädchen abgeben sollen, weil die können das genauso gut und das ist eine Erfahrung, die sie dann auch machen können, wenn sie zum Beispiel zusammen so ein Begrüßungstor bauen. Ist noch immer sehr gemischte Sachen. Also ich würde auch immer sagen, mit Kindern macht man noch andere Sachen als mit Jugendlichen. Und was vorhin erwähnt wurde, der eigene Klassenhintergrund ist mit zu bedenken, auch gerade bei Helfenden. Also wir hatten einen Helfenden dabei, der wollte einen Theaterworkshop machen. Er hat überlegt, seine Eingangsfrage an die Kids ist, was ist eure römische Lieblingssage? Weil wir gerade in Italien sind, wo ich ihn auch gefragt habe, woher kennen die denn bitte diese ganzen römischen Sagen? Die kennen die von dem griechisch-römischen Sagenschatz im Wohnzimmer. Bücherregal. Auch da brauchst du, wir haben jetzt letztes Wochenende Seminar Klassentheorie gemacht, durchaus auch mit dem pädagogischen Hintergrund, dass du den Akademiker-Kids, die als Helfende mitfahren, auch mal vermitteln musst, dass nicht alle Familien einen überbordenden Bücherschrank haben. So, und man halt auch solche Sachen einbeziehen muss in den Umgang untereinander. Und das ist nicht alles von Hause aus hochpolitische Leute sind, die von ihren Eltern auch gerade explizit dahin geschickt werden, weil die Eltern sich ihrem Kind mehr Utopiefähigkeit wünschen würden, sondern dass es häufig auch andere Leute sind. Da muss man aufpassen, weil natürlich ist das mit den Kids, die man sympathisch findet, viel einfacher, denen ist man viel zugeneigter. So, wenn man fragt, wer möchte über Sprüche für unseren Transpi-Workshop diskutieren, klar mag man die sofort sich dann dahinstellen und so ein No Borders, No Nation Transpi malen. So. Das war, glaube ich, genau auf Föhr, da gibt es auch einen sehr schönen Falkenzeltplatz direkt am Meer. Das hat auch großen Spaß gemacht. Das sind im Grunde so Beispiele, die ich noch wichtig finde, weil so sehr mich, ich bin von Haushalt eigentlich Philosoph und nicht Pädagoge, also sehr mich diese Utopiedebatte selber interessiert, gehe ich halt auch davon aus, dass gerade linke Theorien, ich hatte das gesagt, immer eine Zusammenfassung von Praxis ist und dann eben auch dazu dienen soll, weitere Praxen anzuleiten, wie ich das vielleicht so in einigen kurzen Beispielen hier umreißen konnte. Wenn ihr das selber mal ausprobieren wollt, brauchen ständig helfen, die Lust haben. Das keineswegs voraus, dass man irgendwie Pädagogik oder Lehramt studiert hat. Wer das mal tatsächlich ausprobieren möchte, kann gerne eine E-Mail an den Bezirk hannoverinfo@falken-hannover.de schreiben oder sich hier auch in Lüneburg, denke ich, im Falkenladen melden. Ich glaube, dass der Punkt total wichtig ist, als eine von zwei Seiten. Also ich hatte einen Soziologieprofessor, der hat immer gesagt, das Problem an der radikalen Linken ist soziologisch gesehen das schwarz-rote Jahrzehnt. Das geht von 17 bis 27. In der Zeit sind die Leute aktiv, machen besonders viel, als Studis haben sie auch durchaus Zeit. Danach gibt es einen Abbruch, wo ich das immer spannend finde, darüber zu diskutieren. Resi Malzahn hatte da ein schönes Buch rausgebracht, Dabei geblieben. Vor 2 Jahren, glaube ich, da war ich mit ihr zusammen auf der Linken Literaturmesse in Nürnberg. Da hatte sie das vorgestellt, da interviewt sie Leute ab 50, die immer noch politisch aktiv sind in sozialen Bewegungen. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite halte ich es aber auch, glaube ich, für, nee, ich glaube das nicht, ich denke das sogar, für sehr wichtig, dass Politik, politische Erziehung, politische Bildung nicht erst mit 17 anfangen muss. Also auch 6-Jährige können im Spiel was über Solidarität lernen. Auch mit 12-Jährigen kannst du Welthandel diskutieren. Mit geeigneten Formen ist es sicherlich möglich, da früher anzusetzen und vielleicht sowas auch wieder zu beleben, was in den sozialen Bewegungen im langen historischen Rückblick den Leuten viel selbstverständlicher war. Also nach 1918 war das denen total klar. Das ist eine ganz, ganz wichtige Aufgabe, dass unsere Kinder keine autoritären Arschlöcher werden, weil wir haben die Freikorps gesehen. So, und du musst was tun, damit die ein antiautoritäres Bewusstsein entwickeln können und du kannst ihnen dabei helfen. Und ich glaube, deshalb ist gerade dieser Bereich, den ich heute unter dem Schlaglicht Erziehung zur Utopiefähigkeit mir angeschaut habe, auch ein extrem wichtiger für linke und emanzipatorische Bewegungen in Zukunft. Vielen Dank.